Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Es ist ein literarisches Zeitgemälde, entstanden in Russland um 1900. Und der Plan von Anton Tschechow, der mit seinem letzten großen Theaterstück, der Kirschgarten, dieses Stück Weltliteratur erschaffen hat, war es, das Werk unbedingt komisch zu gestalten. Tschechow zählt zu den bedeutendsten russischen Schriftstellern des bürgerlichen Realismus. Ein knappes Dutzend Dramen sowie mehrere hundert Novellen und Kurzgeschichten hat er der Nachwelt hinterlassen. Seine Eltern stammten noch aus einer leibeigenen Bauernfamilie. Tschechow wurde nicht nur Schriftsteller, sondern auch Arzt. Die Probleme der russischen Provinz um die Wende zum 20. Jahrhundert herum haben ihn besonders beschäftigt. Den Fokus auf das Dasein der Menschen verquickte er stets auch mit Landschafts- und Naturbetrachtungen. In diesem Podcast spreche ich mit Intendant und Regisseur Axel Vornam über seine aktuelle Inszenierung von Tschechows Kirschgarten am Theater Heilbronn. Ich bin Katja Schlonski und begrüße Sie sehr herzlich. Zum Inhalt. Nach fünfjährigem Aufenthalt in Paris kehrt die Gutsherrin Ljubow Andrejewna Ranjewskaja auf ihr Anwesen in der russischen Provinz zurück. Sie ist hoch verschuldet und wird sich von ihrem Besitz trennen müssen. Wissend um die Wahl zwischen Verpachtung oder Zwangsversteigerung, verbringt sie mit ihrer Familie den letzten Sommer inmitten des Kirschgartens, den der neue Besitzer, der Kaufmann Lopachin, dann letztendlich für den Bau von Sommerhäusern abholzen lässt. Wir erleben die untergehende Welt des russischen Adels und den Wandel in der damaligen Gesellschaft hin zu den neuen Helden, die vor allem das Geld im Blick haben. Meine erste Frage an Axel Vornam. Anton Tschechow schildert, ohne zu bewerten, das Leben und die Denkweise der Menschen in der russischen Provinz an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, also vor 120 Jahren. Der Kirschgarten war sein letztes Stück. Bündelt sich darin alles, was diesen Autor ausmacht?
Naja, es bündelt sich eine Menge an Erfahrungen mit dem Theater, das bündelt sich darin. Und Tschechow hat ja zeitlebens immer beklagt, dass seine Stücke so als Tragödien aufgeführt wurden. Und er hat ja immer behauptet, steif und fest, das, was er schreibt, sind Komödien. Egal, ob das Möwe ist oder Onkel Vanya oder auch bei Kirschgarten, da hat er das immer wieder und ganz besonders betont, dass das bitte eine Komödie ist. Und leider hat ihm Stanislavski nicht den Gefallen getan, der das uraufgeführt hat, da eine Komödie draus zu machen. Und er hat auch wieder eine Tragödie gespielt. Und leider hat sich auch diese Aufführungstradition in Deutschland über viele, viele Jahrzehnte gehalten, dass man sich immer sehr sozusagen diesen tragischen Momenten hingegeben hat bei Inszenierungen. Und, glaube ich, nicht den Mut hatte, auch das Komische daran zu entdecken. Und ich finde immer, Komik entsteht ja immer da, wo man den Ernst bis zum letzten Moment zuspitzt und dann kippt es irgendwann ins Komische. Und das ist das, was wir versucht haben bei der jetzigen Kirschgarten-Inszenierung.
Genau, dem entnehmen wir jetzt schon, wo die Reise in Heilbronn hingeht. Ist es eigentlich das erste Mal, dass du den Kirschgarten auf die Bühne bringst? Überhaupt Tschechow?
Ja, das ist der erste Tschechow und natürlich dann auch der erste Kirschgarten. Also ich habe auch gar nicht so viel Erfahrung mit russischen Autoren. Also ich habe vor 3, 4, 5 Jahren Gorki gemacht und dann mal irgendwie den einen oder anderen sowjetischen Autor, aber wenig Erfahrung. Und ich habe da auch meinen heiden Respekt vor gehabt, Tschechow zu machen, weil ich diese Verästelung der Szenen, da fließt ja alles miteinander über und da gibt es keine großen, einzelnen, abgeschlossenen Szenen, wie man sie vielleicht bei Shakespeare findet oder bei Ibsen findet. Und das ist sehr, sehr fein verästelt. Und das zu inszenieren, kostete erstmal sehr viel Mühe, dass das ins Laufen kommt, dass das miteinander übergeht. Und dann war das auch so etwas, wo ich dachte, man muss auch gucken, wie man mit der Sprache umgeht. Geht und wie man das vermeidet, in diese Tragödienfalle zu tapsen. Also insofern hatte ich da einen heiden Respekt und den haben, glaube ich, auch die Schauspieler und Schauspielerinnen alle gemeinsam mit mir gehabt. Und wir haben so die ersten 1, 2 Wochen der Proben schon dafür gebraucht, so an den Text heranzugehen, ihn abzuschmecken, die Situation abzuschmecken, wie weit man gehen kann in der Komik, ohne dass man da irgendwie grotesk oder merkwürdig wird. Das hat schon Zeit gekostet. Es hat aber auch Riesenspaß gemacht, dann diese Texte neu zu entdecken. Und das hat natürlich auch immer mit zu tun, welche Art von Übersetzung man wählt. Tschechow ist natürlich logischerweise in den letzten 120 Jahren x-mal übersetzt worden ins Deutsche von unterschiedlichsten Autoren. Und wir haben uns zu einer relativ modernen Übersetzung, dafür haben wir uns entschieden, von Werner Buß. die hatten ganz anderen Zugriff. Also die hat nochmal sehr stark, also auch die Figuren sozial akzentuiert, was die Sprache angeht, was mir sehr entgegenkam.
Wenn wir nochmal auf diese russische Autorenschaft gucken, finden sich da womöglich Parallelen zwischen Gorki und Tschechow?
Naja, da finden sich schon in gewisser Weise Parallelen. Also Gorki hat allerdings sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse sehr viel bewusster politisch bewertet und mit einem klaren politischen Konzept auch die Stücke geschrieben. Also egal, ob jetzt Nachtasyl oder auch Kinder der Sonne. Wo das bei Tschechow gar nicht so ist, also wo der, glaube ich, überhaupt nicht politisch gedacht hat, der hat einfach Momentaufnahmen dessen gemacht, was er gesehen hat und was er erlebt hat. Aber manchmal ist es ja auch so, dass dann die Realität dem Autoren diktiert, was es ist. Das ist ja auch bei Balzac faszinierend gewesen, dass der eigentlich ein relativ reaktionärer oder konservativer Mensch war, hat aber hochspannende Romane geschrieben, die total progressiv sind. Ähnlich ist es bei Tschechow. Er ist ein sehr genauer Beobachter, weil er sozusagen dieses Leben von Adligen, um die es ja auch geht, und dieses provinzielle Leben sehr genau kennt aus eigenem Ansehen. Und dadurch ist er, glaube ich, auch in der Lage, dieses merkwürdige Geflecht sehr genau zu beschreiben. Und es erzählt sich dann selbst, also die gesellschaftliche Dimension und auch die politische Dimension, die das hat.
Ich würde es so sagen, Tschechow erzählt uns die Geschichte von Menschen, die zu kämpfen haben mit ihrem Dasein in einer sich verändernden Welt. Das ist ja im Grunde zutiefst zeitlos und in der Menschheitsgeschichte auch erlebbar, in Dauerschleife eigentlich. Trotzdem würde ich das Stück jetzt zeitgeschichtlich erstmal gerne noch mal ein bisschen einordnen. Es war eben an dieser Jahrhundertwende, 19. zum 20. Jahrhundert, die Städter hat es aufs Land gezogen, mit der Landwirtschaft ging es bergab, aber die Menschen wollten keine Zeitenwende.
Klar, das ist ein ganz starker Transformationsprozess, würde man heute sagen, den da Russland durchlebt hat. Also weg von einem Agrarland hin zu einer Industrialisierung, die es da begann. In Russland gab es zwei große Städte, zwei Zentren, politisch, wirtschaftlich und kulturell. Das waren Moskau und St. Petersburg. Und der Rest des Landes war eigentlich Provinz, tiefste Provinz. Und natürlich machen sich dann diese Veränderungsprozesse in der Provinz, wo sozusagen alles noch klar strukturiert war mit adligen Gutsbesitzern, Bauern, die noch vor 20, 30 Jahren Leibeigene waren, also in Sklavenverhältnissen gelebt haben. Also das war dort alles noch zu beobachten. Das hat natürlich damit zu tun, dass das für diese Figuren, in denen es da in diesem Stück geht, radikale Umbrüche sind. Also die Biografien werden völlig durcheinander geschmissen, die müssen sich neu orientieren. Und das ist dann auch sowas, was, worüber er schreibt. Also von der adligen Ranevskaya, die ihr Gut verliert, weil das wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist, das aber völlig ignoriert. Also das ist sozusagen, die tanzt auf der Titanic und die ist schon am Absaufen und ignoriert es bis zum Untergang. Dann gibt es andere wie den alten Diener Firs, der so aus der Leibeigenschaft entlassen wurde und mit der neu gewonnenen Freiheit überhaupt nichts anfangen kann, der das nur Freiheit als Desaster erlebt und als etwas, wo er sozusagen durch alle sozialen Netze fällt mit seiner Freiheit, die ja auch zweischneidig ist, wenn ich mich dann selber verdingen muss. Andere wie dem Trofimow, dem Studenten, der also Ideale und Utopien entwickelt, mit dem Kopf oben in den Wolken unterwegs ist und mit den Füßen keinen Fußboden findet, also nicht weiß, wie es eigentlich geht. Und dann diese hochspannende Figur Lopachin, ehemals Bauernsohn, der, wenn man so will, für sozusagen dieses neue System steht, also Frühkapitalismus durchrationalisieren, pragmatisch sein etc. pp. Also da stoßen ganz unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinander und auch ganz unterschiedliche Prozesse von Verdrängung. Und die erleben wir ja auch gerade. Also wie man versucht, bestimmte Prozesse, die kommen werden, ob wir wollen oder nicht, zu verdrängen und zu glauben, ich entgehe dem, indem ich einfach die Augen zumache.
Das Besondere am Stück, so wie ich es lese, ist ja auch das, was man im Volksmund gerne mal als die russische Seele bezeichnet. Also eine Tiefe in den Figuren, eine besondere Melancholie, die dieses russische Stück mitbringt. Eine ganz besondere Atmosphäre einfach. Wie fangt ihr die ein, ohne in so etwas wie russische Folklore abzugleiten?
Weiß ich nicht, wie wir das, also wir kriegen das ganz gut hin, also wir haben auch Musik da eingebaut, also wo man mal für einen Moment das aufblitzen sieht, diese russische Seele, aber ohne, dass es jetzt Folklore wird, sondern wo man dann eher einen Zustand von Figuren beschreibt und erlebt, wohin die sich flüchten und wo das so ein Sehnsuchtsort wird.
Von Klezmer war die Rede?
Na, das ist nicht richtig Klezmer, sondern das ist so ein Mischmasch aus, das ist ja auch Galizien und dort unten, das ist ja auch ein Mischmasch, also kultureller Mischmasch, also von jüdischen Einflüssen, von Einflüssen Roma und Sinti in der Musik, von Einflüssen russischer Musik und da gibt es so einen Mix von allen möglichen Einflüssen, wo man gar nicht mehr richtig sagen kann, was das jetzt eigentlich ist. Und das ist ein relativ wilder Mix von Musik, also gar nicht so das Gepflegte, wie wir es jetzt zum Teil erleben von Klezmer, was so schön ist und die Klarinette schwebt oben drüber und so, sondern das ist viel wilder. Das erinnert manchmal so an Balkan, das erinnert manchmal auch so an Sachen von Bregovic, was diese Musik anbelangt. Also etwas wilder und manchmal auch ganz sentimental und zart, also ganz unterschiedlich. Und Schostakowitsch ist auch mit drin.
Wunderschön. Diese Figuren im Stück, sind das deiner Meinung nach Prototypen? Also Ljubow, Andrejewna, Ranjewskaja, die verarmte Gutsbesitzerin, als die Verkörperung des ewig Gestrigen. Sie definiert sich ja trotz einer gewissen Zerrissenheit auch über ihre Vergangenheit, wirkt dann aber gleichzeitig manchmal auch emanzipiert.
Naja, ich würde das gar nicht so betiteln als ewig Gestrige, sondern das ist ja auch so, also die kommt aus einem ganz anderen gesellschaftlichen Zusammenhalt, also über 200, 300 Jahre Familientradition. Da hat sich ja nicht nur Reichtum angesammelt, was das Materielle anbelangt, sondern das ist ja auch ein kultureller Reichtum, der damit gewachsen ist. Und wo das sicherlich etwas ist, wo sie sich dieser neuen Profanität, die Loparin ausmacht, also das kapitalistische Prinzip, es muss Gewinn gemacht werden, alles muss durchrationalisiert werden und durchökonomisiert werden, dem versucht sie sich ja auch zu entziehen, weil sie auch weiß, das ist ein ungeheurer kultureller Verlust, der damit einhergeht. Und das ist ja immer so, also wenn etwas Neues kommt und Altes weggebrochen wird oder weggeschmissen wird, das ist zum Teil auch immer ein Verlust. Also so neu und so wichtig das Neue ist, das wissen wir ja auch, also ob man da jetzt Bilderstürmer reinnimmt oder andere Dinge nimmt, es ist immer auch ein kultureller Verlust, der damit einhergeht. Damit meine ich nicht nur irgendwelche albernen Traditionen, sondern auch eine Lebensart, die ja durchaus auch seine Berechtigung hat und ja auch bestimmte kulturelle Leistungen hervorgebracht wird. Und das ist, glaube ich, dieser Widerspruch, der auch in dieser Figur lebt, also den sie nicht intellektuell reflektiert, aber den sie auch spürt, was damit untergeht. Und nicht umsonst flüchtet sie ja dann nach Paris und versucht da noch irgendwie die letzten Jahre das bisschen Geld, was sie von ihrer Tante gekriegt hat, damit noch durchzukommen.
Aber zu diesen Umbruchszeiten gab es diesen Typus in Russland vermehrt.
Ja, absolut. Also das hat ja auch Tschechow irgendwie in so einen Briefen beschrieben. Also diese Ignoranz gegenüber der neuen Zeit und diese Ignoranz gegenüber den Veränderungen, die da notwendig sind und die da kommen.
Nehmen wir den Loparin als neureichen Ex-Bauern. Als neureichen Ex-Bauern würde ich ihn einfach mal bezeichnen. Der ersteigert den Kirschgarten, um dort Sommerhäuser zu bauen, eben für reiche Städter. Das ist einer, der nur das Geld im Blick hat, aber den das letztendlich auch nicht wirklich glücklich macht.
Nee, er kommt ja so aus Verhältnissen, das sagt er dann auch, darüber ist sich auch im Klaren, also dass er aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Sein Großvater und Vater, die waren noch Leibeigene, so. Und er ist sozusagen die Generation, die das erste Mal frei ist. Und der, das erfährt man ja auch gar nicht genau, irgendwie zu Reichtum gekommen ist und Geschäfte gemacht hat und sich sozusagen diesen neuen Verhältnissen anpasst. Und für den ist aber die Ljubow immer so als Kind schon so ein Fixstern gewesen. Also wie etwas, das nicht erreichbar ist, was Kultur anbelangt, was Umgang anbelangt, was Schönheit, Ästhetik oder sowas anbelangt. Und er reflektiert immer, Bauer bleibt Bauer. Also das weiß er. Und er wird nie da zugelassen sein. Das ist ein bisschen wie hier in Heilbronn, wo man dann auch irgendwie vor der Tür steht in Heilbronn-Ost. Man wird nie dazugehören zu dieser Gesellschaft. So. Und das ist da auch. Und das reflektiert er auch, dass er das nicht sein wird. Und das ist dann auch dieser Moment, wenn er den Kirschgarten gekauft hat und erworben hat, was er ja eigentlich gar nicht will am Anfang. Der will ja am Anfang noch versuchen, der Ljubow war, das gut zu retten, indem er sagt, wir müssen das anders vermarkten, da muss ein anderes Wirtschaften einziehen. Und da ist ja sozusagen die Parzellierung und Datschen und Sommergäste, das ist ja nur ein Beispiel, man könnte ja auch was anderes machen oder so, wo er sagt, man kann daraus Geld schöpfen, dann können sie weiterleben. Dem verweigert sie sich ja völlig, also diese Art von Vermarktung. Und erst dann sagt er, dann kaufe ich das selber oder hat es dann selber gekauft. Aber in dem Moment, wo er das gemacht hat, merkt er auch, dass er auf einmal der Herr ist und dass auf einmal diese wirtschaftliche Macht eine ganz andere Macht ist. Und er weint dann in dem Moment eigentlich dem nach, dass in dem Moment, wo er den Kirschgarten erworben hat, dass eigentlich damit auch diese Sehnsucht, irgendwie so zu werden oder so zu sein wie bei der Ljubowa, dass die in dem Moment kaputt gegangen ist. Und dass da so auch eine Illusion kaputt gegangen ist, irgendwann dazugehören zu können, auch so werden zu können.
Also die Figuren, die sind irgendwie alle gefangen oder irgendwie verheddert in so einem zwischenmenschlichen Geflecht? Oder macht da irgendjemand eine Ausnahme?
Muss ich jetzt drüber nachdenken. Also die sind ja alle in zutiefst von Widersprüchen zerrissen, also zwischen ihren Sehnsüchten, Utopien, Träumen und dem, was das Leben von ihnen abfordert. Und man würde sich dann manchmal wünschen, so wenn man sich das anschaut, wo man sagt, dann mach doch jetzt einfach mal, dann leb doch jetzt einfach mal, dann greif doch jetzt zu und werde aktiv. Aber das, was die meisten Figuren machen, ist eigentlich nur irgendwie zu gucken, wie man nicht handelt und irgendwas zu finden, warum ich nichts tun muss oder warum ich nicht mein Leben verändern muss. Da ist immer die Sehnsucht da, aber nicht der wirkliche Zugriff. Der Einzige, der das macht, ist eigentlich Lopachin.
Also sehr verkürzt, das kennen wir ja auch heute, könnte man vielleicht sagen, die Ökonomie drängt sich in die zwischenmenschlichen Beziehungen und zerstört sie letztendlich.
Ja, das spielt ja dann auch zum Teil eine Rolle, also wie andere über andere sprechen. So wie die Ljubowa, die ihre Stieftochter oder angenommene Tochter an Lopachin verheiraten will, zu ihm dann sagt, und das ist ja auch so eine Arroganz der Elite, zu sagen, Mensch, die passt doch zu dir, die ist arbeitsam, die ist fleißig, die funktioniert. So, das ist genau das, was du brauchst. Also du brauchst kein ästhetisches, hochgezüchtetes Frauchen mit Kultur und weiß der Geier was, die Klavier spielen kann, sondern eine Arbeitsbiene.
Tschechow fängt diese Figuren ja auf eine ganz eigene Art und Weise ein. Die Figuren und ihre Verstrickungen, ihre Vernetzungen. Er ist eigentlich nie verächtlich, er ist nie belehrend oder überheblich. Eher liebevoll und mit feinem Humor entlarvt er diese menschlichen Kämpfe, im Grunde als absurd. Liegt darin eigentlich die Kraft dieser Geschichte?
Naja, das ist tatsächlich sowas, also wo Tschechow nicht nur sehr genau, sondern wirklich bis ins Detail unglaublich, also auch mit einer Liebe zu Menschen beschreibt und so und denen auch Eigenschaften zuschreibt. Und deswegen wird das auch zum Teil witzig, also wie da der Kontorist Jepichorow durch die Welt scheitert, der im Stück nur genannt wird, die 22 Missgeschicke, dem dauernd irgendwie was passiert und lauter solche Details und Eigenschaften hat er Figuren auch zugeschrieben und die eigentlich immer wieder sozusagen diese Diskrepanz zwischen ihrem tatsächlichen Leben und dem Unvermögen vorkommen, da irgendwie klarzukommen. Also Jepichorow sagt von sich selbst, dass er sich vorkommt wie ein Insekt.
Also die Figuren sind, ja, egal ob Haupt- oder Nebenrolle, sehr, sehr fein gezeichnet, ja, und sehr, sehr ausgeprägt. Die Konflikte im Stück, die sind letztendlich unlösbar und trotzdem bringt der Kirschgarten auch eine gewisse Leichtigkeit mit. Liegt die aus der Perspektive Tschechows heraus schlicht in der Absurdität des menschlichen Daseins? Die birgt ja durchaus Komik.
Ich weiß gar nicht, ob die Probleme unlösbar sind oder die Widersprüche unlösbar sind für die Figuren. Man beobachtet eigentlich immer, dass es Lösungen gibt. Es werden ja auch Lösungen angeboten von Lopachin. Man könnte so oder so oder anders. So.
Aber sie leben sie nicht.
Nee, sie leben sie nicht und sind dazu nicht fähig. Und man möchte unten dann zurufen, jetzt mach doch mal, dann entscheide dich doch endlich mal. Und die verwenden alle Energie da drauf und alles, um weiter sozusagen sich ins Unglück zu stürzen und unglücklich zu bleiben. Das ist ganz merkwürdig. Also die haben dann immer irgendwie so einen Sehnsuchtsort, den sie beschreiben, nach da oder nach da oder nach da. Aber sie tun es nicht. Und diese Anstrengung, also nicht glücklich zu werden, die Figuren ja alle unternehmen im Übermaß, das ist dann oftmal das Komische, wo man sagt, das wäre doch so einfach oder das könnte doch so einfach sein, wenn man jetzt mal. Und das ist, glaube ich, so dieser Widerspruch, in dem Tschechow die Figuren bewegt und die es dann auch bis in so komische Situationen treibt oder wo sie einem absurd erscheinen oder ja.
Und das hat dann auch einen hohen Wiedererkennungswert bis in die heutige Zeit.
Das denke ich schon. Also wenn man sich dann so anschaut, was man so selber im Leben unternimmt oder wenn man sich umschaut oder so, dann kann man da, glaube ich, sehr viel wiederentdecken. Ich will jetzt nicht sagen, dass da eine ganze Typologie von Figuren bei Tschechow vorkommt, aber der Kosmos von Figuren, den er da durchschreitet, also von dem idealistischen Intellektuellen, der aber nicht in der Lage ist, eine Frau zu küssen und also sozusagen für das wirkliche Leben nicht geschaffen ist, sondern nur intellektuelle Blasen spricht, die mögen ja schön sein, und anderen oder Jepikolov, der sozusagen mit den alltäglichen, kleinsten Alltäglichkeiten scheitert und anderen, also da sind alles Mögliche oder an Figuren oder diese junge Magd, die einfach weg will. Alle wollen irgendwie weg und die sich mit Händen und Füßen an den Diener klammert, der aus Paris zurückgekommen ist, weil sie denkt, das ist vielleicht das Ticket hier raus aus der Provinz nach Paris, irgendwo hin. Und da hat man sehr viele, also unterschiedlichste Figuren. Ich glaube, da hat man auch großes Vergnügen, die zu beobachten. Und eigentlich eine ganz zentrale Rolle ist dann auch der ganz alte Diener Fürst, der ja am Ende zurückbleibt.
Ich würde gerne noch mal zum Bühnenbild und zu den Kostümen kurz nachfragen. Wir erleben einmal mehr die bewährte Zusammenarbeit mit Tom Musch. Was werden wir da auf der Bühne zu sehen bekommen?
Naja, also wir waren uns darüber einig, als wir gesprochen haben, also was kann das Stück jetzt erzählen oder wie spannend ist das jetzt und so. Und da war uns eins klar, dass wir natürlich nicht irgendwie anfangen werden, da irgendwie in irgendeiner Art Milieuhaftigkeit oder folkloristisch irgendwie ein russisches Gut in der Provinz auf der Bühne nachzubilden. Weil ich glaube, die Art von Ästhetik, die so in den 70er Jahren an der Schaubühne von Peter Stein gepflegt wurde, wo das bis ins letzte Detail, ich habe dann auch Inszenierungen von ihm gesehen, also die Möwe, bis ins letzte Detail durchgefriemelt wurde und wo ein richtiger frisch geschlagener Birkenwald auf der Bühne stand und dann ging der Vorhang auf und es roch nach Birken, nach Waldboden und sowas. Also ich glaube, davon ist man da sehr weit weg. Und wir haben dann eher gesucht nach einem Ort, der in gewisser Weise eine Abstraktion hat und auch eine gewisse Symbolhaftigkeit hat. Also wir haben so eine Art Spielinsel aus einem relativ herrschaftlichen Parkett auf der Bühne, wo man aber, wenn man dahin will, über Balken laufen muss. Also sozusagen dieses Parkett ist nicht mehr komplett, sondern das verbindet nur noch die Außenwelt mit einzelnen Balken, über die man balancieren muss, wenn man dort auf die Bühne zum Spielen will oder auf das Parkett. Und es gibt nur ganz wenig Möbel. Eigentlich gibt es nur eine große Bank, die drehbar ist und die alles kann und die für alles stehen muss.
Auch für Holz- und Luxusklasse?
Auch für Holz- und Luxusklasse. Es gibt Holz- und Luxusklasse auf dieser Bank, wenn man sie dreht. Und es gibt einen großen schwebenden Plafond, also der ist wie so ein Rahmen, wo das Parkett nochmal wiederkehrt als Deckenrahmen, ja als Rahmen, der beweglich ist, frei beweglich ist und der nochmal also auch bestimmte Zustände miterzählen kann, wie dann so langsam die Welt der Raniewskaja aus dem Lot gerät. Der Boden ist auch verfahrbar, also wir können ihn auch schräg bauen und. Also obwohl er sehr streng ist, der Raum, und sehr klar architektonisch strukturiert ist, ist er aber auch sehr wandelbar. Und wir haben das erlebt, dass er eigentlich in diesen vier Akten sozusagen die verschiedenen Entwicklungen miterzählen kann und mittragen kann.
Und er lenkt den Fokus ganz deutlich auf die Protagonisten.
Ja. Das ist ja irgendwie das, was für mich auch wichtig war, was ich auch mal gesagt habe, das ist ein Schauspielerstück. Also wo das Zentrum sind die Schauspieler und die Schauspielerinnen und diese Figuren und nicht das Interieur ringsrum.
Und bei den Kostümen bewegt ihr euch da im zeitlosen Raum?
Ja, das war sozusagen, das hing ja auch mit der Entscheidung zu dem Raum zusammen, weil wir sagten, also wenn wir da keine russische Folklore wollen, dann wollen wir es auch in den Kostümen nicht. Also da läuft keiner in so einer russischen Bauernbluse rum und es dreht auch keiner mit einer Schapka rum, also mit dieser Pelzmütze der typischen russischen und anderen, sondern wir haben das dann verlegt in, ja, zeitlos. Ist immer schwer, also ja, also wir haben schon über die Kostüme versucht, die Figuren auch zu erzählen und zu charakterisieren.
Ich würde noch mal ganz grundsätzlich fragen, du hast das zwar jetzt schon indirekt beantwortet, aber trotzdem, wo liegen die wichtigsten Ansatzpunkte für deine Heilbronner Inszenierung? Also Komik war ein Stichwort, keine Folklore ist ein Stichwort.
Naja, mich hat am meisten interessiert, wo ich immer allen Figuren zugestanden habe, das macht ja auch Tschechow, also die haben alle irgendwo eine Sehnsucht nach einem Glück, das definiert jeder anders oder nach einem Sehnsuchtsort. Also viele wollen weg, die einen nach Moskau, die anderen nach Paris und. Und dieser Widerspruch zwischen diesen Sehnsüchten und dem realen Leben, das hat mich interessiert. Also wie es da die Figuren auseinanderreißt, das fand ich hochspannend. Und darüber erzählt sich auch die ganze andere gesellschaftspolitische Dimension mit. Also das steht nicht im Vordergrund, sondern mich haben einfach diese Figuren interessiert, die so damit zu tun haben, irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, auf an ganz unterschiedlichen Plätzen, also von der Magd oder von der Dienerin bis hin zu der Fürstin Raniewskaja, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das fand ich hochspannend. Und wenn man das dann ernst nimmt, Dann sind da auch also Szenen entstanden, glaube ich, also von einer extrem hohen Expressivität und emotionalen Expressivität und aber auch großartigen Auseinandersetzungen, also was Lebensentwürfe anbelangt, was Philosophie anbelangt und Weltbetrachtung anbelangt zwischen Lopachin und Trofimow. Und dann gibt es Szenen, die sind anrührend und trivial. Da geht es um eine ganz kleine Liebe, die sich nicht erfüllt und die ist dann manchmal so herzzerschneidend, wo man sagt, wieso kommen die nicht zusammen? Also das ist sozusagen vom Trivialen bis zur Hochkultur.
Wobei das auch nicht banal ist.
Nein, von der Philosophie bis dahin, also so in diesem Kosmos bewegen die sich. Und das fand ich spannend.
Oder? Ich würde dir zum Schluss noch eine Frage stellen, die hätte auch am Anfang stehen können. Also warum dieses Stück, der Kirschgarten von Anton Tschechow, hier und heute in Heilbronn? Ist es tatsächlich das Beste von allem Schönen, das Tschechow je geschrieben hat, wie es der berühmte Theatermann und Regisseur der Moskauer Uraufführung Konstantin Stanislavski ausgedrückt hat?
Weiß ich nicht. Also da würde ich mich jetzt nicht berufen fühlen, das zu beurteilen.
Er hat es ja auch nicht so gemacht, wie es dann Tschechow sich gewünscht hätte.
Nee, das sowieso. Aber nee, ich würde jetzt auch nicht sagen können, irgendwie das Stück ist spannender als ein anderes. Also ich finde andere Stücke genauso spannend. Und wahrscheinlich würde man dann irgendwie Platonow oder Onkel Vanya oder Möwe zu anderen Zeiten spielen als jetzt oder so. Und jetzt lag natürlich irgendwie Kirschgarten auf der Hand. Also was sozusagen die Gesellschaft nicht in Veränderungen in unserer Welt angeht und die in Beschreibung von Tschechow und Kirschgarten.
Der Kirschgarten von Anton Tschechow am Theater Heilbronn. Regie Axel Vornam, Ausstattung Tom Musch. In der Hauptrolle der Gutsbesitzerin Ranjewskaja ist Sabine Fürst erstmals am Theater Heilbronn zu sehen. Danke Axel Vornam für das Gespräch in dieser Folge der Hörbühne. Ich freue mich jetzt auf Wolfgang Heim, der beim nächsten Mal mein Gesprächspartner der Hörbühne sein wird. Der ehemalige Moderator von SWR 1 Leute ist am Theater Heilbronn in der Gesprächsreihe Heimspiel präsent, die in Kooperation mit dem ASB auch in der kommenden Spielzeit weiterhin angeboten wird. Bis dahin, eine gute Zeit, Ihre Katja Schlonski.